Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Korrektur nach oben, deinem Ansprechpartner für digitale Transformation und Kommunikation.
Digitale Provinz, der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen.
Hey, hi und hallo zu unserer zweiten Folge des Digitale Provinz Magazins. Ich bin Anne, ich bin Redakteurin und ich freue mich, dass wir heute genau an der Stelle anknüpfen, an der wir letztes Mal aufgehört haben. Wenn ihr bereits bei unserer letzten Folge eingeschaltet habt, dann wisst ihr, dass wir in Magazin Nummer 1 über digitale Bildung gesprochen haben. Wir haben ExpertInnen-Meinungen von Martin Gneist und Elke Noah gehört und wir haben uns vor allem mit der digitalen Bildung in Schule und Jugendarbeit beschäftigt. Und wie versprochen geht es in dieser Woche weiter, denn Digitalbildung betrifft ja auch Erwachsene, zum Beispiel Studierende in den 20ern, aber eben auch SeniorInnen. Und in dieser Podcast-Folge wollen wir uns einerseits mit der aktuellen Lage an deutschen Hochschulen beschäftigen und auch klären, welche Bedeutung Digitalbildung für ProfessorInnen, DozentInnen und Studierende hat. Und außerdem sprechen wir mit einer Expertin für SeniorInnenbildung, wie die ältere Generation an Digitalisierung teilhaben und dazulernen kann. Übrigens an dieser Stelle nochmal ein kleiner Aufruf an euch. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder selbst auch mit mir mal über ein Thema sprechen wollt, dann meldet euch gerne über Twitter oder Instagram bei uns. Dort heißen wir auch wie hier Digitale Provinz. Oder ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an digitaleprovinz@korrekturnachoben.de. Martin Gneist vom Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt hat ja bereits in unserer letzten Folge erklärt, dass digitale Bildung ja als eine sinnvolle Ergänzung von analogen Bildungsformaten angesehen werden kann und dass digitale Medien und Tools reflektiert genutzt werden können, um dann am Ende Bildungsprozesse noch vielschichtiger zu machen. Und das gilt natürlich auch für Erwachsene. Denn laut einer Statistik von Statista waren im Jahr 2020 88% der Deutschen ab 14 Jahren online. Und trotzdem scheint Deutschland auf vielen Ebenen ein Problem damit zu haben, digitale Bildung flächendeckend ein- und umzusetzen. Und das gilt auch für deutsche Universitäten und Hochschulen. Das sagt Ines Müller-Vogt. Sie ist Mitgründerin der Plattform Bildungspunks und Referentin der Präsidentin der Hochschule Ruhr-West.
Ja, also natürlich spielt digitale Bildung auch schon vor der Corona-Pandemie eigentlich eine Rolle. 2019 gab es eine Studie von Gilch, die hat herausgefunden, dass also der Stellenwert der Digitalisierung gerade in der Lehre sehr hoch ist. Also bei den Unis sind es sogar 88% und bei den Hochschulen für angewandte Wissenschaften immerhin auch schon 75% von den Hochschulen, die sagen, das ist super wichtig für uns. Die Umsetzung hingegen, die hinkt dem Stellenwert ein bisschen hinterher. Hier sind es bei den Universitäten tatsächlich nur 43%, die schon einen hohen Stand an Digitalisierung der Lehre aufweist. Und bei den HAWs sind es sogar nur 25%. Und das ist natürlich, sage ich jetzt mal, in Anbetracht dessen, dass 2020 wirklich von jetzt auf nachher auf digitale Lehre umgestellt werden musste, war das natürlich ein echtes Problem.
Die Voraussetzungen, digitale Lehre durchführen zu können, die sind ja von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich. Jedoch hat mir Ines auch erzählt, dass Mitarbeitende an Hochschulen im Vergleich zu LehrerInnen einige Vorteile haben.
Also fast jede Hochschule hat einen E-Learning-Bereich. Fast jede Hochschule hat einen IT-Bereich. Insofern wäre es, also und fast jede Hochschule hat eine Hochschuldidaktik. Oder eigentlich jede Hochschule hat eine Hochschuldidaktik. Insofern sollten gerade die MitarbeiterInnen in Hochschulen da ziemlich gute Chancen haben, sich weiterzubilden oder Hilfe anzufragen oder so. Im Gegensatz zu den LehrerInnen in den Schulen, die sich ja ganz oft selber zusammensuchen müssen, wie sie was am besten machen, die auch die IT-Strukturen selber verwalten müssen. Also das ist schon, da sind Hochschulmitarbeitende schon sehr privilegiert. Trotz allem ist es natürlich so, dass viele, und das sieht man auch an dieser Petition, die letzten Sommer dann aufgesetzt wurde, einfach die Präsenzlehre als das einzig heilige Mittel sehen. Ja, also das ist das, was geht und das ist das, was wirkt. Ohne jetzt die Möglichkeiten, die digitale Bildung also tatsächlich mitbringt, einzubeziehen. Und ich möchte betonen, dass wir ja nicht davon reden, dass wir jetzt nur noch digitale Bildung machen. Also wir machen nur noch alles online und die Studierenden und die SchülerInnen kommen nicht mehr in Schulen oder Hochschulen, sondern es ist ja immer ein Miteinander. Es muss ja immer das oder es sollte immer das eine und das andere geben.
Ja, somit schließt sich Ines an das an, was unsere ExpertInnen aus der letzten Podcast-Folge bereits gesagt haben. Digitale Lehre an Bildungseinrichtungen funktioniert eben langfristig nur als Ergänzung. Nun sind ja seit fast einem Jahr die Hochschulen in Deutschland geschlossen und Lehrveranstaltungen wie zum Beispiel Seminare oder Vorlesungen finden für die meisten Studierenden und Lehrenden auf digitalem Wege statt. Und ich habe mich in diesem Zusammenhang gefragt, ob das für die Beteiligten denn wirklich so problematisch ist, weil Studierende arbeiten ja schließlich viel selbstständiger, als es vielleicht SchülerInnen tun. Und somit ist der persönliche Kontakt zu ProfessorInnen und DozentInnen für Studierende doch gar nicht so wichtig. Oder, Ines?
Ich finde es lustig, dass du sagst, dass die Studierenden da vielleicht nicht mehr so viel brauchen. Die Studierenden brauchen tatsächlich genauso viel dafür. Also genauso viel persönliche Ansprache. Ganz viele Universitäten haben einfach Befragungen jetzt durchgeführt im Corona-Semester, um zu gucken, wie geht's denn dabei allen. Und tatsächlich allen Beteiligten, den Lehrenden, den Mitarbeitenden, auch in der Verwaltung und den Studierenden fehlt der persönliche Kontakt, ganz eindeutig. Und gerade die Studierenden sagen auch, dass die eigenständige Bearbeitung von Lehrinhalten zum Beispiel in Form von Arbeitsblättern oder Übungen ohne die gleichzeitige Lehrveranstaltung, wo sie praktisch die Fragen stellen können, das ist, da kommt für sie kein Lernerfolg zustande. Ja, das ist, liegt auch ein bisschen daran, dass man natürlich sehen muss, dass unsere Kinder in der Schule nicht wirklich auf das selbstständige Lernen vorbereitet werden. Die SchülerInnen, die geben immer in den Arbeiten das zurück, was die LehrerInnen ihnen praktisch sozusagen beigebracht haben. Das ist so, wie es in der Schule läuft. Und genau so machen sie es ja teilweise im Hochschulsystem auch. Je nachdem, manchmal mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und das ist natürlich für die Studierenden jetzt ein Riesenproblem. Ja, dieses selber sich etwas beibringen ist schwierig. Und obwohl es ja natürlich durch die digitalen Medien jetzt ein Riesenpotenzial an Vernetzungsmöglichkeiten gibt, ja, also ich könnte ja jetzt jeden fragen, ich müsste nur wissen, wen, tun sich die Studierenden doch eher auf ihre ProfessorInnen oder Lehrenden verlassen, ja, und wollen da gerne eine Rückmeldung haben, habe ich das richtig verstanden, verständlicherweise. Also da ist nichts gegen einzuwenden, ja. Und insofern sagen die Studierenden, hey, mir fehlt der persönliche Kontakt zu meinen Lehrenden und natürlich aber auch zu ihren Mitstudierenden, mit denen sie ja ganz oft Lerngruppen gebildet haben. Also da ist, glaube ich, der Unterschied zwischen SchülerInnen und Studierenden eher gering. Was natürlich toll ist für die Studierenden, ist, dass sie jetzt zeitlich flexibel sind und auch örtlich unabhängig. Und örtlich unabhängig ist gerade in der jetzigen Zeit unheimlich wichtig, weil natürlich viele ihre Jobs verloren haben, mit denen sie ihr Studium finanzieren und vielleicht wieder zurück nach Hause ziehen mussten, weil sie ihre Wohnung in der Universitätsstadt nicht halten konnten. Ja, das ist, und da ist natürlich jetzt die zeitliche und örtliche Unabhängigkeit extrem wichtig und gut. Bei den Lehrenden ist es halt, die haben sich jetzt super schnell umstellen müssen. Das war ein riesen Kraftakt für die Lehrenden und jetzt auch die ganzen digitalen Prüfungen war es ganz oft so, dass einfach es nicht rechtssicher war. Was darf ich machen? Was darf ich nicht machen? Ja, also darf ich Proctoring machen? Sollte ich das besser nicht tun? Und dann sind die Datenschutzbeauftragten der Hochschulen sich auch nicht einig, beziehungsweise noch nicht mal die Datenschutzbeauftragten der Länder. Und es ist dann wie in der Schule, dass jetzt wird Zoom verwendet, aber Zoom da doch nicht, weil hier, und es ist einfach super schwierig, da irgendwas auf die Beine zu stellen, was dann auch nachher rechtssicher und wo ich nachher keine Klagen haben kann. Das ist ja bei Hochschulen, gibt's ja dann doch auch immer wieder Klagen.
Die Frage, die wir uns dann hier stellen sollten, ist natürlich, was nehmen wir denn aus der Pandemie mit und welche digitalen Bildungsangebote bleiben bestehen? Oder machen wir einfach dann dort weiter, wo wir aufgehört haben? Ich habe Ines Müller-Vogt deswegen mal gefragt, wie sie die Lage einschätzt.
Also ich hoffe ja, dass es in Zukunft weiterhin der Fall sein wird. Vielleicht nicht mehr in dem Ausmaß, weil wir ja jetzt wirklich rein digital haben und wir ja vorhin schon gesagt haben, dass ein Miteinander viel schöner wäre, ja, dass der Austausch wieder da ist, dass man irgendwelche Praktikas oder auch Sachen, ja, Labore wieder tatsächlich machen kann. Ja, das ist natürlich wichtig. Schön wäre es natürlich, wenn solche Sachen wie Vorlesungen, dass man die online machen würde zum Beispiel. Und zwar nicht live, sondern tatsächlich asynchron, dass man sagt, okay, hier habt ihr den Vorlesungsstoff, den wir in dem Semester machen, aufgeteilt in kleine Häppchen, also was weiß ich, keine Ahnung, halbstündige Häppchen, immer abschnittsmäßig für die Lehreinheiten, die wir haben. Die Studierenden und auch die SchülerInnen, die sind ja durchaus so, dass sie gerne auch mal zum Beispiel hochleveln. Ja, man kann ja auch diesen Gamification-Ansatz dann mit reinbringen und sagen, hey, wir machen da einfach so eine Art, in Anführungszeichen, Spiel, Serious Games nennt man es dann draus und guckt, dass man das mit einsetzt, ja. Und dann aber die Problembehandlung oder die Fragen, dass man einfach sagt, man macht dann tatsächliche Frageeinheiten, die dann, was weiß ich, 60 Minuten gehen und dann kann jeder sich da einloggen, der tatsächlich irgendwelche Fragen hat. Oder man kann auch nur zuhören und gucken, hey, was haben denn die anderen für Fragen? Und das kann man dann in Präsenz machen, ja, und kann sagen, hey, hier habe ich ein Problem. Und dass die Studierenden auch wieder zusammenkommen. Und insofern hoffe ich, dass wir nicht wieder zurückgehen zur reinen Präsenzlehre ohne irgendwelche zusätzlichen, ich glaube es auch nicht, weil ich denke, dass viele Lehrenden jetzt auch gesehen haben, dass digitale Inhalte durchaus ihre Berechtigung haben. Und dass wir einfach ein Miteinander haben, dass sich die Hochschulen vielleicht auch in ihrer Struktur ein bisschen verändern, also vielleicht auch räumlich verändern, dass sie sagen, hey, wir brauchen keine Vorlesungssäle für, was weiß ich, 500, 800, 1000 Leute in einer Vorlesung, aber dann nimmt man diese Räumlichkeiten und baut sie vielleicht um, ja, und sagt, okay, wir machen da vielleicht einen Co-Learning Space draus oder wir machen irgendwelche Räumlichkeiten für Project-Based Learning. Also es gibt so viele tolle Ansätze, ja. Da kann man dann vielleicht drüber nachdenken und ich hoffe inständig, dass sich das bewahrheitet.
Das hoffe ich auf jeden Fall auch und besonders den Aspekt mit den umfunktionierten Hörsälen, den finde ich ziemlich spannend. Das wäre auf jeden Fall mal eine Diskussion mit Beteiligten wert. Vielen Dank an dieser Stelle an Ines für den Einblick in die aktuelle Lage an den Hochschulen in Deutschland. Es gibt ja so einen alten Spruch, man lernt nie aus. Und in dem steckt auch ganz schön viel Wahrheit. Denn bis ins hohe Alter ist es ja für viele Menschen wichtig, sich selbst weiterzubilden. Und manchmal ist das sogar notwendig, nämlich dann, wenn sich die Gesellschaft immer mehr digitalisiert. Wir alle müssen uns ja mit neuen Technologien und Angeboten auseinandersetzen, um an der digitalen Gesellschaft teilhaben zu können. Besonders leicht fällt das dann den jungen Menschen, die schon in jüngsten Jahren Zugang zum Internet hatten und mit Google, Instagram und YouTube aufgewachsen sind. Für Kinder und Jugendliche ist die Nutzung dieser Angebote viel selbstverständlicher als zum Beispiel für Menschen, die in einer vornehmlich analogen Welt groß geworden sind. Und besonders für SeniorInnen können solche digitalen Fortschritte zu echten Problemen werden, nämlich dann, wenn sie darauf nicht vorbereitet werden und dann für alltägliche Dinge ein Grundverständnis für digitale Technologien vorausgesetzt wird, zum Beispiel beim Geld abheben an der Sparkasse oder beim Zugticket ziehen am Schalter. Und wir wollen uns im Folgenden die Möglichkeiten der Digitalbildung von Menschen ab 65 anschauen. Aber vorher habe ich noch ein paar Random Facts für euch.
Die digitale Provinz Random Facts.
Diesmal habe ich mir unter anderem den Altersbericht aus dem Jahr 2020 genauer angesehen. Dieser wird alle 3 bis 5 Jahre durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend herausgegeben und er thematisiert die Lebenswelt von Menschen ab 50 Jahren. Der letzte Altersbericht, der wurde letztes Jahr herausgebracht und dieser beschäftigt sich dann ausschließlich mit dem Thema ältere Menschen und Digitalisierung. Und darin habe ich herausgefunden, dass der Anteil der Menschen ab 61 Jahren, die einen Zugang zum Internet besitzen, immerhin bei über 65% liegt. Das Problem an der Sache ist aber, dass diese Zahl sich drastisch verringert, je älter die Menschen sind. Zum Beispiel sind es dann bei den 79- bis 84-Jährigen nur noch 41%, die eine funktionierende Internetverbindung haben. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt zudem in einem 2019 veröffentlichten Blog-Eintrag auf ihrer Plattform Digitech, dass 16 Millionen Menschen in Deutschland noch nie im Internet waren. Und die meisten von ihnen sind einfach SeniorInnen und oftmals sind sie nicht unbedingt freiwillig offline. Denn viele ältere Menschen nutzen gerne digitale Angebote, etwa um sich über aktuelle Nachrichten zu informieren, um Mails zu schreiben, sich mit ihren Kindern und Enkeln auszutauschen und in Kontakt zu bleiben oder eben auch um den Großeinkauf zu tätigen und sich dann liefern zu lassen. Alles Dinge, die eben jüngere Generationen auch machen. Und damit das endlich auch für alle SeniorInnen möglich wird, müssen Angebote geschaffen werden, um Menschen ab 65 auch digital mitzunehmen. Wir sprechen dabei von digitaler Teilhabe. Und genau über dieses Thema habe ich mit Dagmar Hirche gesprochen. Sie ist Unternehmerin und Mitgründerin des Vereins Wege aus der Einsamkeit. Und ich habe mit ihr bereits im Dezember 2020 für eine Podcast-Folge gesprochen, die ihr übrigens auf 7fridays.de hören könnt, sowie alle unsere Podcast-Folgen. Und Dagmar erklärt, was digitale Teilhabe bedeutet und warum sie eben gerade für ältere Menschen so wichtig ist.
Digitale Teilhabe bedeutet für mich, dass jeder Mensch in Deutschland an der Digitalisierung teilnehmen kann und muss, weil unsere Welt wird so digital. Es gibt so viele Sachen, die man mittlerweile fast ausschließlich nur noch digital machen kann. Ob es ein Termin beim Ortsamt ist, da kommt man telefonisch nicht durch. Aber wenn ich auf eine Internetseite gehe, kriege ich ganz schnell einen Termin. Viele Ärzte bieten mittlerweile digitale Terminvergabe an. Und wenn man dann auch in den ländlichen Bereich geht, was macht dort alles zu? Es gibt keinen Nahverkehr mehr, die Banken sind nicht mehr da, es gibt keinen Supermarkt mehr. Das heißt, es gibt keine Ärzte mehr. Bedeutet, dass gerade auch Menschen im ländlichen Bereich, egal wie alt sie sind, müssen wir mit in die digitale Welt nehmen. Weil wir können gesellschaftlich, wirtschaftlich und politisch nicht sagen, alles wird digital. Aber wir kümmern uns nicht um die Bildung und wir kümmern uns nicht um die digitale Ausstattung.
In ihrem Verein versilbert Dagmar mit ihren TeilnehmerInnen das Netz und kämpft online, aber eben auch offline für die digitalen Rechte von SeniorInnen. Und dabei hat sie ganz klare Forderungen an Politik und Gesellschaft.
Also da gibt es ganz klare Forderungen. Erste Forderung, es muss in jeder Wohnung, in jedem Raum, wo Menschen leben, ob Altenheime, ob zu Hause, in Seniorenwohnanlagen, wo auch immer, oder auch nicht nur für Senioren, ob in geflüchteten Unterkünften, in Familien, die wenig Geld haben, muss es eine Grundausstattung mit WLAN geben. Und zwar so, als wenn Wasser und Strom gibt es ja auch in jedem Raum, in dem wir leben. So muss es eine Grundausstattung für einen Internetzugang schon mal geben. Das ist das Erste. Weil es nützt nichts, wenn ich einer altersarmen Frau ein Smartphone schenke, weil es bei mir in der Schublade liegt, aber diese Frau das nicht nutzen kann, weil sie gar kein WLAN hat, weil sie sich das gar nicht leisten kann. In Altenheimen ist es noch schlimmer, die sind noch weiter davon entfernt. Das heißt, wir grenzen hier ganze Zielgruppen aus. Und Corona hat ja auch gezeigt, dass wir nicht nur die älteren Menschen ausgrenzen, sondern auch Familien, die nicht das Geld haben, 3 Notebooks zu haben, weil sie 3 Kinder haben, die plötzlich alle Homeschooling machen müssen. Das ist die erste Forderung. Die zweite Forderung ist technische Ausstattung, und zwar auch technische Ausstattung, egal wo man ist. Es kann auch in Deutschland nicht sein, wenn ich im ländlichen Bereich bin und ich möchte mein Smartphone überhaupt nur benutzen, um jemanden anzurufen, und dann muss ich auf den Baum krabbeln, damit ich überhaupt Empfang habe. Das in einem hochtechnischen Land wie Deutschland, ich finde, das ist ein Skandal. Ich bin in Taiwan gewesen, ich bin in Finnland gewesen, in Belgien. Da ist es völlig egal, wo man sich befindet. WLAN gibt es überall. Auch das ist das Erste, was gefragt wird, auch in einem Gebirge, wo ganz wenig Menschen in einem Ort leben. Das Erste, was ich als Gast gefragt wurde, ob ich das Wi-Fi bei denen benutzen möchte. Wo ich so denke, wow, hier leben 10 Personen, aber Wi-Fi gibt's hier. So, wir haben ganze Landstriche, wo man jetzt auch, wenn die Leute Homeoffice machen müssen, die können gar kein Homeoffice machen, weil es da gar keine Infrastruktur gibt. Und ich finde, da ist Deutschland in meinen Augen Meilen hinten raus, was das angeht.
Aber nicht nur Infrastruktur ist dabei wichtig.
Dann ist es noch ganz wichtig, dass wir wirklich überall Bildungsangebote, Schulungsangebote bieten. Wenn Ortsämter sagen, Terminvergabe online, und alles Mögliche kann online gemacht werden. Warum gibt es dann nicht einen Raum, wo ein Mensch sitzt und sagt, hier kann die Bevölkerung aus diesem Ort, aus dieser Nachbarschaft herkommen und wir schulen digital den Umgang mit unseren behördlichen digitalen Angeboten. Und das für alle gedacht. Es muss in jeder Nachbarschaft irgendwo einen Raum geben, wo digitale Bildung angeboten wird. Und zwar niedrigschwellig. Das darf auch nichts kosten. Denn die digitale Welt kommt ja ungefragt jetzt plötzlich in alle Haushalte. Das heißt, wir müssen auch alle Haushalte mitnehmen. Das bedeutet digitale Bildung für alle, niedrigschwellig, kostenfrei in der Nachbarschaft.
Ja, dazu kann ich nur Ja sagen. Dagmar verfolgt ein klares Ziel und lässt sich immer wieder neue Möglichkeiten einfallen, um SeniorInnen digitale Technologien näher zu bringen. Die Corona-Pandemie hat jedoch auch ihre Arbeit, die auch zu großen Teilen aus analogen Angeboten besteht, ziemlich verändert. Und sie hat mir erzählt, wie sie das Jahr 2020 wahrgenommen hat und wie ihr Verein Wege aus der Einsamkeit in diesem Jahr funktionierte.
Als im März klar war, dass alle analogen Veranstaltungen abgesagt werden müssen, habe ich mir überlegt, oha, was machen wir denn jetzt? Und dann tauchte überall in diesen sozialen Netzwerken, in denen ich mich bewege, das Wort Zoom auf. Ich hatte das schon mal gehört, habe das aber weder jemals in meinem Leben benutzt, habe mich dann damit beschäftigt und habe gesagt, so, das mache ich jetzt mal mit unseren Menschen 65 plus. Die müssen jetzt alle auf Zoom. Dann habe ich war ja auch im Homeoffice, habe ich meinen Mann angewiesen, als Kameramann mit mir Erklärvideos zu drehen, wie man Zoom auf die Geräte lädt, wie man Zoom benutzt. Und dann habe ich am 25.03. zur ersten Zoom-Party eingeladen oder Veranstaltung. Und dann haben wir gesagt, so, und jetzt müssen wir Programm gestalten. Und dann haben wir angefangen, auf Zoom Lesungen durchzuführen. Wir haben Rechtsanwälte eingeladen, die uns über Vollmachten, Vorsorgevollmachten informiert haben. Als die Corona-Warn-App kam, haben wir uns einen vom SAP eingeladen, der uns erklärt hat, wie die App funktioniert. Wir haben Musiktherapeuten gehabt, wir haben Sitz-Yoga-Lehrer gehabt, wir haben jetzt einen Tanzlehrer, der mit uns tanzen macht. Wir haben zweimal die Woche schulen wir über Smartphone und Tablets weiter. Sonntag spielen wir. Wir laden alle 6 Wochen zu einer Party ein, wo wir einen Disc-Jockey organisieren. Wir sind wahnsinnig kreativ geworden und haben festgestellt, all das kann man auf Zoom hervorragend auch machen.
Das finde ich eine großartige Message und das macht auch Hoffnung darauf, dass digitale Teilhabe von SeniorInnen bald keine Zukunftsmusik mehr sein wird und langfristig Angebote geschaffen werden, um endlich alle Menschen digital mitzunehmen. Digitale Bildung ist eben nicht nur Schule. Digitale Bildung geht uns alle etwas an und dafür können wir auch alle etwas tun. Denn Dagmar hat mir in unserem Gespräch auch verraten, wie leicht es sein kann, digitale Teilhabe zu leben. Und vielleicht achtet ihr ja bei der Programmierung eurer nächsten Website darauf, dass es zum Beispiel eine Funktion gibt, um die Schriftgröße anzupassen oder vielleicht auch weniger Anglizismen zu verwenden. Ihr könnt zum Beispiel auch für eure Bilder einen Alttext verwenden. Dann können nämlich auch Menschen die Bilder verstehen, die nicht oder nicht mehr sehen können. Das war es erstmal wieder von mir, von uns, der digitalen Provinz, mit unserem Magazin zu digitaler Bildung. Unsere nächste Folge wird dann Ende März erscheinen, aber vorher haben wir noch ein Podcast-Special für euch, denn der Coworking-Experte Tobias Kremkau übernimmt dann die Podcast-Regie von Digitale Provinz. Wie, wo und was genau, das erfahrt ihr dann über unsere Social-Media-Kanäle, Twitter oder Instagram. Und dort könnt ihr uns übrigens auch immer Fragen, Feedback oder Kritik dalassen. Alle heute von uns verwendeten Quellen packen wir euch übrigens wie immer in die Shownotes und dort findet ihr auch einige Links, unter denen ihr dann weiter im Thema stöbern könnt. Ich würde sagen, wir hören uns in unserer nächsten Folge und bis dahin sage ich, macht's gut, habt's schön und bleibt digital.
Digitale Provinz, der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook oder besucht uns im Netz unter digitale-provinz.de.
Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Korrektur nach oben, deinem Ansprechpartner für digitale Transformation und Kommunikation.